Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das schlechte Image der Chemie in Lebensmitteln und stellen die Frage, wie riskant unser Essen wirklich ist. Ja, ich begrüße Sie heute zu einer ganz besonderen Folge, denn wir nehmen unseren Podcast heute zum ersten Mal live vor Publikum auf. Wir sind zu Gast auf dem Tag der Wissenschaftskommunikation der TU Dresden, haben gerade schon in einem Workshop ein bisschen Einblick ins Podcasting gegeben und nun starten wir mit unserer Live-Aufnahme. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, und natürlich wird es auch für Sie im Publikum möglich sein, im Anschluss direkt Fragen zum Thema an uns zu stellen. Viermal in der Woche Bohnen und Erbsen senkt das Risiko für Herzerkrankungen um 24%. Täglich 2 Scheiben Schinken erhöht das Risiko für Alzheimer um 14%. 5 Portionen dunkle Schokolade pro Woche senken dafür das Risiko für Diabetes um 21%. Und jetzt der Hammer. Wer regelmäßig auswärts isst, 2-mal am Tag oder mehr, hat im Vergleich zu denen, die immer daheim essen, ein um 49% höheres Gesamtsterberisiko, vor allem aufgrund von Krebs und Herzerkrankungen. Ja, anhand solcher Zahlen sollte man doch eigentlich wissen, was man essen kann und was nicht. Aber was steckt hinter solchen Schlagzeilen? Sprechen wir hier von wissenschaftlichen Fakten? Und was können wir mit diesen Informationen wirklich im täglichen Leben anfangen? Diese und weitere Fragen wollen wir heute mit Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden klären. Wir diskutieren Essen als Risiko, welche Rolle die Chemie da spielt und ob man heute überhaupt noch unbesorgt essen darf. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
So Thomas, als Lebensmittelchemiker ist die Lebensmittelsicherheit ja sozusagen deine Kernaufgabe. Dir persönlich geht es da aber nicht nur um die Analyse möglicher Schadstoffe, sondern ja auch um die Kommunikation von Risiken. Du hast da ja vor allem in der Lehre intensiv mit Kolleginnen und Kollegen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften zusammengearbeitet. Erzähl doch mal kurz, was habt ihr da so gemacht?
Ja, das geht jetzt schon ein paar Jahre zurück. Das war konkret im Jahr 2015. Da hat es sich auf Initiative der lieben Kollegin Münkler, die Marina ist Professorin am Institut für Germanistik in der Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften. Und auf deren Initiative hatte ich so ein Lehrkollektiv, möchte ich es mal nennen, zusammengefunden. Ein Lehrkollektiv aus Professuren aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Da waren Kolleginnen und Kollegen dabei aus den Sprach- und Kulturwissenschaften, aus der Soziologie, den Medienwissenschaften, den Umweltwissenschaften, der Betriebswirtschaft und eben auch aus der Lebensmittelchemie als Vertreter für die Naturwissenschaften. Und wir haben uns dann in so einer gemeinsamen interdisziplinären Lehrveranstaltung zusammengetan und haben die konzipiert für Studierende aus allen Disziplinen. Und wir wollten versuchen, in gemeinsamen Vorlesungen, gemeinsamen Seminaren das Thema Risiko und Risikokommunikation zu behandeln. Und die Ausgangslage, der Ausgangspunkt war da letztlich unsere Erkenntnis, dass eine Kommunikation von Risiken, etwa zum Beispiel von Lebensmittelrisiken, aber auch von Risiken, die der Klimawandel mit sich bringt, von wirtschaftlichen Risiken und so weiter, dass sowas aus Sicht der jeweiligen Fachdisziplin oft zu kurz greift, zu Problemen in der Kommunikation führt. Schon allein deshalb, weil wir als Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker einfach Risiken rein naturwissenschaftlich bewerten und eigentlich uns nie so einen richtigen Kopf machen, für wen wir eigentlich kommunizieren. Und für mich als Naturwissenschaftler war das dann eine ganz wichtige Erkenntnis, allein schon, dass wir mit bestimmten Begriffen unsauber umgehen. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Risiko und Gefahr kann ich so richtig auf dem Schirm haben, dass es ganz unterschiedliche Definitionen für Risiko gibt, also speziell jetzt im Bereich der Lebensmittelchemie, und dass viele unserer Probleme, was die Kommunikation anbelangt, genau aus diesen ja auch sprachlichen Ungenauigkeiten resultieren.
Um ehrlich zu sein, habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Begriff Risiko und dem Begriff Gefahr?
Ja, da gibt es einen ganz klaren Unterschied. Und auch wenn die Begriffe Risiko und Gefahr, die werden oft ja unscharf verwendet oder synonym zueinander. Aber grundsätzlich bedeutet Gefahr, dass ein Ereignis, ein Gegenstand, ein Stoff oder was auch immer, das Potenzial hat, einen Schaden zu verursachen. Das ist so die Definition von Gefahr. Und ein Risiko im Gegensatz dazu bezieht sich dann auf die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schaden auch wirklich eintritt. Da kommt dann oft noch die Höhe des Schadens dazu und daraus kann man dann das Risiko errechnen. Man kann vereinfacht sagen, das habe ich von der Marina Münkler gelernt, die Gefahr, die lauert, ja, der wilde Tiger im Wald oder so, und das Risiko, das geht man ein, wenn ich also jetzt in den Wald gehe, wo ich weiß, dass der Tiger ist. Bedeutet aber auch, dass ein Risiko immer eine bewusste Entscheidung voraussetzt. Also man geht ein Risiko bewusst ein, weil man sich einen Benefit erhofft. Das heißt also ganz wichtig auch, und das war für uns auch damals eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ein Risiko immer mit einer Chance verbunden ist. Das klassische Beispiel, du gehst ins Spielcasino, dort lauert die Gefahr, nämlich, dass du Geld verlierst. Jetzt setzt du beim Roulette 100 Euro auf Rot. Das Risiko gehst du bewusst ein, weil du auch die Chance hast, 100 Euro zu gewinnen. So in diesem einfachen Beispiel setzt das Risiko und die Chance jeweils 50%. Und der Schaden ist damit dann entsprechend davon abhängig, wie viel Geld du setzt.
Das Beispiel mit dem Roulette, das kenne ich aus der Mathevorlesung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber damit würde es ja bedeuten, je wahrscheinlicher es ist, dass ich Geld verliere, umso höher ist das Risiko. Wenn ich also gar nicht ins Casino gehe, dann ist mein Risiko null.
Ja, das wäre jetzt die rein mathematisch objektive Definition. Also Risiko ist das Produkt aus Wahrscheinlichkeit des Schadens, multipliziert mit dem Ausmaß des Schadens. Wichtig ist aber jetzt, dass es eine Wahrscheinlichkeit von null nicht gibt. Es stimmt zwar, dass man, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ein 50-prozentiges Risiko erst dann eingeht, wenn du den 100er auf Rot setzt. Man kann aber dann trotzdem nicht sagen, mein Risiko beim Roulette Geld zu verlieren ist null, weil ich nie ins Spielcasino gehe. Denn jetzt kommt noch eine weitere Dimension dazu, nämlich die subjektive Wahrscheinlichkeit. Du kannst es nämlich eben nicht zu 100% ausschließen, für immer und ewig, dass du nicht vielleicht doch mal ins Spielcasino gehst und nicht vielleicht doch 100 Euro setzt oder verlierst. Und genau das gilt es eben zu beachten, ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch aus der ganzen Risikodiskussion, dass man als Naturwissenschaftlerin oder Naturwissenschaftler nie ein Nullrisiko darstellen kann. Wenn man nach dem Nullrisiko gefragt wird, etwa im Sinne, können Sie es ausschließen, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel krank machen? Dann kann man nur sagen, nein, das kann ich nicht ausschließen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass die gentechnisch veränderten Lebensmittel krank machen, die ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft winzig klein, verschwindend gering. Genauso müsstest du dann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals Geld im Spielcasino verliere, die ist verschwindend gering, aber null ist sie halt nicht.
Ja, vielleicht kannst du noch ein paar mehr Beispiele aus dem Thema oder aus dem Themenbereich Lebensmittel und Ernährung nennen.
Ja, letztlich ist alles, wenn man so will, was mit Lebensmittel und Ernährung zu tun hat, eine ständige Abwägung von Risiko und Chance, von Risk und Benefit. Der Benefit, also die Chance, die ist, wenn es jetzt um Essen geht, natürlich immer der Genuss, das Wohlbefinden. Ja, das geht in der Früh los. Kann ich jetzt den Kaffee schon trinken, dann bin ich schnell wach. Oder ist es noch zu heiß und ich verbrenne mir die Zunge. Die erste Risikoabwägung. Soll ich beim Mittagessen den vermeintlich gesunden Gemüseteller essen oder vielleicht doch das Steak mit Pommes, was mir eigentlich viel besser schmeckt. Aber ja, man glaubt, dass es ungesund ist. Und abends, jetzt habe ich keine Lust mehr zu kochen, kann ich jetzt den Kartoffelsalat von vorgestern noch essen, obwohl der jetzt schon ein paar Tage drin steht. Oder nicht, ja. Oder muss ich mir selber was machen, was jetzt nicht aufwendiger wäre. Und wenn ich hinterher mit den Freunden in gemütlicher Runde dann zusammensitze, kann ich noch ein zweites oder vielleicht sogar drittes Gläschen Wein trinken, weil es gerade so schön gemütlich ist. Oder eben nicht. Also permanente Risikoabwägung, wenn man so will. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele zur persönlichen Risikobewertung im Lebensmittelbereich. Es gibt sogar Schätzungen, die sagen, dass man pro Tag mehrere hundert solcher individuellen Risikoabschätzungen in allen möglichen Lebenssituationen macht. Also soll ich in der Früh mit dem Fahrrad oder dem Bus in die Arbeit? Der Bus ist viel sicherer als das Rad, aber das Radfahren ist gesund. Soll ich den Schirm mitnehmen oder nicht? Die Risikoabwägung. Kann ich bei Rot noch schnell über die Ampel gehen? Soll ich im Meeting dem Chef oder der Chefin jetzt wirklich meine Meinung sagen oder vielleicht doch lieber die Klappe halten? Und so weiter und so fort. Das sind alles individuelle Risikobewertungen. Wenn man sich das mal so ein bisschen klar gemacht hat, dann wird einem deutlich erstens, wie riskant unser Leben wirklich ist und dass wir uns eben permanent, häufig natürlich unbewusst, mit Risiken auseinandersetzen.
Ja, wenn Sie unserem Podcast folgen, dann wissen Sie sicher, dass ich mich besonders für eben Regeln und Gesetze interessiere. Daher, Thomas, ganz konkret die Frage, der Risikobegriff, der steht dann im Lebensmittelgesetz?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt, wie wir ja hier auch schon ein paar Mal festgestellt haben, ein europäisches Lebensmittelgesetz. Das ist die EU-Basisverordnung, die hat eine Nummer 178-2002. So, und in dieser Basisverordnung steht tatsächlich drin, dass es ja das oberste Ziel dieses Gesetzes ist, Verbraucherinnen und Verbraucher vor Lebensmittelrisiken zu schützen. Und tatsächlich wird dann auch im Artikel 3 dieses Gesetzes sowohl der Begriff Gefahr definiert, als auch der Begriff Risiko. Und zwar genau nach dem Muster oder nach dieser streng naturwissenschaftlichen Definition, die wir oben gemacht haben.
Das klingt ja jetzt verständlich, aber woher kommen denn dann diese genauen Risikozahlen aus den Schlagzeilen, die Per genannt hat?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen vorausschicken, dass diese Risikozahlen, die wir vorhin gehört haben, jetzt nicht aus dem Auftrag, den das Lebensmittelgesetz gibt, den Auftrag zur Risikoermittlung, da stammen die eben nicht raus, das schreibt das Lebensmittelgesetz vor. Hier geht es im Lebensmittelgesetz eher um Grenzwerte, Expositionsanalysen und sowas. Die Risikozahlen, die wir vorhin zitiert haben, die stammen aus Zeitungen, also sowas wie Fleischessen erhöhtes Risiko für was auch immer um so und so viel Prozent, und die stammen aus sogenannten Beobachtungsstudien, also aus der Ernährungsepidemiologie. Und da werden dann in der Regel rückwirkend eine bestimmte Anzahl von Menschen miteinander verglichen, die sich zum Beispiel unterschiedlich ernährt haben, also zum Beispiel Kaffeetrinker und Teetrinker, Fleischesser, Vegetarier und so weiter. Und dann schaut man nach, wie viele zum Beispiel jetzt Erkrankungsfälle, zum Beispiel Darmkrebs, in der jeweiligen Gruppe auftraten, und die vergleicht man dann die Zahlen. So, bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Gruppe der Nicht-Kaffeetrinker von 100 den Darmkrebs bekommen haben, von 100.000 beobachteten Menschen, und in der Gruppe der Kaffeetrinker nur 70 von den 100.000, dann würde man sagen, das relative Risiko in der Kaffeetrinkergruppe wäre 30% niedriger, also 70 statt 100, also in der Nicht-Kaffeetrinkergruppe. Es mit solchen Berechnungen wird dann eben die Schlagzeile produziert, Kaffeetrinken verringert das Krebsrisiko um 30%. So, und jetzt wird es halt problematisch, denn all diese Beobachtungsstudien, die zeigen immer nur Korrelationen und keine Kausalitäten. Das heißt, man darf nie annehmen, die Veröffentlicher der Studien wissen das auch, aber in den Medien wird es halt entsprechend dann kommuniziert. Man darf jetzt keinesfalls annehmen, dass das Kaffeetrinken die Ursache ist für dieses weniger an Krebserkrankungen. Da muss man alles Mögliche mit einbeziehen, das Alter, soziale Faktoren, was man sonst noch gegessen hat, sowas nennt man Confounder, Störvariablen. Die kann man dann zwar in gewisser Weise herausrechnen, da gibt es statistische Tools, mit denen man das dann sozusagen korrigieren kann. Da werden aber dann die Erkrankungsfälle geringer, da werden die vergleichbaren Zahlen deutlich geringer und damit wird dann die statistische Aussagekraft natürlich auch entsprechend geschmälert. Der Hauptkritikpunkt, und an den schließe ich mich auch wirklich an, bei all diesen Beobachtungsstudien im Lebensmittelbereich, ist die Tatsache, dass Ernährung, ich meine, das ist eine Plattitüde, sehr komplex ist. Vor allen Dingen aber die Aufnahme von Lebensmitteln ja rückblickend erfasst wird. Und ich glaube, die wenigsten von uns können sich jetzt heute noch daran erinnern, was wir vorgestern gegessen haben und wie viel vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, ob dann Effekte in diesen Studien tatsächlich auf bestimmte Lebensmittel zurückzuführen sind, wird dann entsprechend schwierig. Um es mal ganz kurz zu machen, es gibt tatsächlich auch in der Wissenschaftscommunity sehr viel Kritik rein methodisch an diesen Beobachtungsstudien der Epidemiologie. Und da hört man dann von Kritikern sehr oft, dass alles, was unter einer relativen Risikoerhöhung von 2 liegt, also 100% Erhöhung des Risikos, rein rechnerisch zwar statistisch relevant ist, aber klinisch irrelevant ist. Das behaupte jetzt nicht nur ich, sondern wirklich kompetente Kollegen. Und die sagen dann, dass viele dieser ernährungsepidemiologischen Studien im Lebensmittelbereich eigentlich sehr, sehr wenig Aussagekraft haben.
Warum macht man das dann? Also warum gibt es jede Woche irgendeine neue Studie in einem Artikel, dass ich jetzt gar nichts mehr essen kann?
Naja, die Zeitungen schreiben natürlich immer für ihre Leserinnen und Leser. Auch das ist jetzt nicht unbedingt eine große Erkenntnis. Und bei den Leserinnen und Lesern, bei uns allen, glaube ich, besteht natürlich ein großes Interesse an solchen Risikoaussagen. Das hängt mit dem generellen Gesundheitsbewusstsein zusammen. Das hängt mit dem mit der Selbstoptimierung, die man mit Lebensmitteln verbindet, zusammen und natürlich der generellen Angst vor Erkrankungen. Und jetzt ist natürlich Ernährung super komplex, vor allen Dingen super komplex aufgeladen. Und deshalb wünscht man sich halt einfache Lösungen. Und entsprechend möchte man monokausale Erklärungen. Und vor allem resultiert daraus halt dann dieses Unleidige, was wir ja oft auch schon thematisieren, einteilen in, was ist gesund und was ist ungesund. Und da passen halt dann Aussagen wie Kaffee trinken macht gesund oder Fleisch essen ist ungesund. Es passt ja dann perfekt in so eine Vereinfachung einer komplexen Welt.
Jetzt hast du festgestellt, dass auch die streng naturwissenschaftliche Berechnung von Risiken gar nicht so einfach ist. Da kommt ja jetzt obendrauf noch die Bewertung eines Risikos dazu, bei der dann auch verschiedene Dimensionen eine Rolle spielen. Vielleicht kannst du darauf auch nochmal ein bisschen genauer eingehen.
Ja, das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt und den musste ich ehrlich gesagt auch lernen in unserem Lehrkollektiv. Wir haben uns damals ja, wie gesagt, aus interdisziplinärer Sicht mit der Thematik beschäftigt und da kamen dann gerade für mich als strenger Naturwissenschaftler ganz viele Aspekte auf, an die ich vorher gar nicht so richtig gedacht habe. Man kann das Risiko eben nicht nur formal berechnend definieren, sondern es gibt auch so etwas wie ein individuelles Risikoempfinden. Man könnte das vielleicht psychologisch-kognitives Risiko bezeichnen. Und da gibt es noch eine dritte Dimension, nämlich die gesellschaftliche Risikowahrnehmung. Und das wäre dann die kulturell-soziologische Ebene. Das heißt, wie erfolgt eine Risikobewertung durch die Gesellschaft? Wenn man das vielleicht ganz kurz erklärt, dann meint dieses individuelle Risikoempfinden letztlich, wie nimmt der, die ein oder andere ein Risiko wahr? Wie wird es persönlich bewertet? Und wie geht man dann mit dem Risiko als Individuum um? Man spricht häufig despektierlich, muss ich sagen, in der Lebensmittelchemie von einem gefühlten Risiko. Tatsächlich ist es aber natürlich super entscheidend, denn diese individuelle Risikowahrnehmung, die hängt jetzt von ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob man das Risiko kennt, ja? Ob man es kontrollieren kann, ob man glaubt, man kann es reparieren im Notfall. Und es kennt natürlich jeder auch aus der eigenen Erfahrung. Ja. Gefühlt ist das Autofahren, weil ich ja selbst fahre und weil ich ja ein toller Fahrer bin, natürlich viel, viel sicherer als zum Beispiel Fliegen. Ja. Wenn man ins Flugzeug einsteigt, habe ich irgendwie ein komisches Gefühl, obwohl rein statistisch natürlich viel, viel mehr Menschen im Straßenverkehr sterben als durch Flugzeugabstürze. Ja, und ähnlich ist es halt auch im Lebensmittelbereich. Ja. Die Angst vor der Chemie im Essen, vor E-Nummern, Zusatzstoffen, Pestiziden, beruht halt darauf, dass sich sehr viele Menschen nie mit Chemie beschäftigt haben. Wie gesagt, es ist keine Kritik, es ist eine reine Feststellung. Und damit natürlich dann ihr Bild der Chemie primär vielleicht durch Explosionen, durch Vergiftungen und durch Chemieunfälle geprägt wird und daraus natürlich dann eine sehr subjektive Befürchtung vor der Chemie generell resultiert.
Okay, das war jetzt das persönliche Risikoempfinden. Jetzt haben wir noch die dritte Dimension, hattest du gerade schon angedeutet, also das Risiko als gesellschaftliches Konstrukt, finde ich als Soziologe natürlich ganz spannend. Sag uns auch da nochmal ein, zwei, drei Argumente dazu.
Also der erste, der dieses Konzept vom Risiko als gesellschaftliches Konstrukt umfassend thematisiert, das war ein deutscher Soziologe, der heißt Ulrich Beck, das war Mitte der 1980er Jahre und dessen Kernaussage war dann die, dass sich eine Gesellschaft, also zum Beispiel wir hier in Deutschland, Risiken eben nicht rein aufgrund der objektiven Gefahreneinschätzung beurteilen, sondern dass es immer eine Mischung ist aus der objektiven und der subjektiven Bewertung und dann am Ende, und das ist das Wichtige, ein gesellschaftlicher Konsens daraus resultiert. Also welche Risiken akzeptieren wir und welche nicht? Und ab dann wird es eine politische Dimension, das heißt, da wird dann die Politik quasi an der Erwartungshaltung ihrer Wählerinnen und Wähler angepasst, solche Risikoentscheidungen treffen. Die zentrale Frage ist dann einfach immer, welches Risiko wird sich eine Gesellschaft leisten? Wenn man das aus dem Lebensmittelbereich wieder mal nimmt, Gentechnik bei Lebensmitteln ist bei uns auch ohne Gesetze quasi gesellschaftlich nicht akzeptiert. Kein Unternehmen wird auf die Idee kommen, gentechnisch veränderte Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Auch wenn das Risiko aus naturwissenschaftlicher Sicht bewertet nahezu null ist. Alkohol dagegen ist gesellschaftlich akzeptiert. Ja, wir akzeptieren Tausende, Zehntausende von Todesfällen, weil wir halt die Vorteile, den Benefit entsprechend höher einschätzen. Das kann man auch aus der Corona-Zeit sehr schönes Beispiel nehmen. Da wurde dann intensiv diskutiert, wie viele Erkrankungen, letztlich wie viele Todesfälle akzeptieren wir gesellschaftlich, um eben keine weiteren Einschränkungen oder keine wirtschaftlichen Konsequenzen mehr zu befürchten.
Wie sieht es denn mit Lebensmittelwarnungen auf Social Media aus? Welche Rolle spielen solche neuen Medien im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Lebensmitteln?
Also die Medien generell, also die klassischen Print-TV-Medien, ebenso wie natürlich die Sozialmedien, die spielen natürlich eine große Rolle, zum einen für die individuelle und auch für die gesellschaftliche Risikobewertung. Das gilt jetzt vor allen Dingen für die Beurteilung von Risiken, die einem jetzt wenig bekannt sind und von denen man dann eben glaubt, sie wenig kontrollieren zu können, weil sie ja quasi von außen an einen herangetragen werden. Da kennen wir natürlich alle die Zeitung mit den großen vier Buchstaben, aber auch Posts oder Reels in den sozialen Medien, die verkaufen sich halt einfach besser, die werden mehr geklickt, wenn sie emotional berühren. Und emotional erreicht man halt dann Käufer von Zeitungen oder Follower in den sozialen Medien immer dann am besten, wenn man Ängste schürt oder zumindest Ungewissheit schürt. Ich beobachte das leider auch oft bei, Testzeitschriften oder auch bei Verbraucherschutzorganisationen, muss man wirklich so sagen, die jetzt vermeintlich vor Lebensmittelrisiken warnen möchten und damit ja ihr Geschäftsmodell oder die Begründung für ihre Kampagnen doch immer sehr auf Angst aufbauen. Und damit erreichen die natürlich auch sehr, sehr viele Menschen. Viel mehr zum Beispiel als wissenschaftliche Einrichtungen. Ich habe mir so ein paar Zahlen rausgesucht. Greenpeace Deutschland zum Beispiel hat auf Instagram 426.000 Follower, Ökotest 116.000, Foodwatch 92.000. Und demgegenüber hat das Bundesinstitut für Risikobewertung 4.500, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 11.000. Ja, und es macht deutlich, wie viele Menschen jetzt durch eine mögliche Angstkommunikation erreicht werden und wie wenige Menschen dann durch eine rein naturwissenschaftliche Risikobewertung.
Auf Social Media gibt es ja ständig Hypes zu allem Möglichen. Gerade ist Rohmilch ganz hoch im Kurs. Die ist ja super riskant und es gibt aber Rieseninfluencer, die sagen, man soll das trinken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Menschen verunsichert, dass sie das dann doch mal versuchen wollen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass man da unsicher wird. Denn von ganz entscheidender Bedeutung ist jetzt doch ein Punkt, den wir noch nicht so richtig diskutiert haben, nämlich der Begriff des Vertrauens. Das heißt, wenn dir Menschen, denen du vertraust, meinetwegen bestimmte Influencer, Informationen liefern, dann bist du natürlich viel eher bereit, diese zu akzeptieren, als wenn sie von der Wissenschaft kommen oder von staatlichen Behörden oder so. Tatsächlich gibt es, ich sage es in Anführungszeichen, Ernährungsinfluencerinnen und Ernährungsinfluencer, sind meistens männlich, und die haben auf Instagram über 1 Million Follower. Das ist ein Vielfaches von allen wissenschaftlichen Infoquellen zum Thema Lebensmittel zusammen. Und keiner von denen, wir haben es ja mal angeguckt, hat eine fachliche, wissenschaftliche Qualifikation. Und die äußern sich trotzdem zum Teil zu superkomplexen wissenschaftlichen Fragen ohne jede fachliche Kompetenz in diesem Bereich. Ja, und der Erfolg dieser Influencer, der verdeutlicht dann letztlich zum einen, wie groß das Bedürfnis ist der Bevölkerung, Informationen zu kriegen, vor allen Dingen aber natürlich von Leuten, denen man vertraut. Und entsprechend groß ist dann natürlich auch der gesellschaftliche Einfluss möglicher Falschinformationen. Und diese Infos, die prägen natürlich jetzt dann, wir kommen gleich in so einen gesellschaftlichen Bereich wieder, prägen auch deine, wenn ich so sagen darf, deine Bubble, deine Umgebung. Wenn also alle deine Freundinnen und Freunde jetzt anfangen, Rohmilch zu trinken, weil sie eben der Meinung sind, dass das gesund ist, kannst du für dich als Einzelne, auch wenn du sagst, ich habe aber gelernt, dass das riskant ist, dann kann es für dich als Einzelne sehr schwer sein, dagegen anzukommen. Das ist auch keine neue Beobachtung. Wenn alle in der Familie oder in der WG Fleisch essen, dann hat man es als Veganerin oder Veganer schwer, dagegen anzukommen. Das gilt aber übrigens auch umgekehrt. Ja? Wenn alle vegan sind, dann wird man als Fleischesser möglicherweise gar nicht in die WG aufgenommen. Ja? Und ab da wird dann eine individuelle Risikobewertung sehr schnell zu einer mikrogesellschaftlichen Einschätzung. Das beginnt also dann im Kreis der Familie oder im Freundeskreis.
Ja, lass uns doch noch ein bisschen mehr auf die Risiken bei Lebensmitteln eingehen und da speziell auf das Thema Chemie im Essen. Dazu zählt ja viel Zusatzstoffe, Aromen, etc. Wir haben da ja auch schon einige Folgen dazu gehabt. Dann gibt es ja auch richtig giftige Substanzen, also zum Beispiel Rückstände in Lebensmitteln oder Pestizide oder auch Schadstoffe aus Verpackungen. Welche Stoffe in Lebensmitteln sind denn jetzt wirklich gefährlich, sodass dann unser Essen zum Risiko wird?
Es ist eine sehr komplexe Frage und da möchte ich zwei Punkte vorausschicken. Erstens, alles ist Chemie, ja, das ist, muss ich natürlich immer sagen. Das heißt, chemiefreie Lebensmittel sind nicht möglich. Alle Lebensmittel sind aus chemischen Stoffen aufgebaut. Das ist zwar jetzt auch wieder etwas, was man eigentlich nicht so betonen müsste, aber man muss es doch immer wieder mal sagen, denn es gibt tatsächlich wirklich sinnfreie Werbungen, wie neulich zum Beispiel von einem großen Hersteller von Tiefkühlkost, der draufschreibt, nur Natur ohne Chemie oder so. Und zweitens, es gibt das Paracelsus-Prinzip, was für die Toxikologie ganz wichtig ist. Und das heißt, die Dosis macht das Gift. Und das bedeutet letztlich, dass unterhalb einer bestimmten Dosis Stoffe eben nicht giftig sind. Ja, das war ganz wichtige Revolution, wenn man das so sagen darf, auch in der Medizin. So, wenn man das jetzt auf Lebensmittel anwendet, dann wird eben ab einer bestimmten Menge jeder Inhaltsstoff zum Gift. Ja, zu viel Zucker, zu viel Fett führt zu Übergewicht, sind Risikofaktoren bei Diabetes, zu viel Protein kann die Nieren belasten, zu viel Wasser kann auch schaden. Alles das ist jetzt relevant vor dem Hintergrund der richtigen Ernährung. Die von dir angesprochenen Komponenten, Pierre, also die potenziellen Giftstoffe, da denkt man natürlich an andere Verbindungen, die kann man jetzt einteilen in vier Gruppen, wenn ich es mal ganz kurz machen darf. Die erste Gruppe wären jetzt Verbindungen, die von Natur aus als Gifte in Lebensmitteln vorkommen. Die zweite Gruppe wären jetzt Verbindungen, die durch Bakterien oder durch Schimmelpilze gebildet werden. Die dritte Gruppe wären die Substanzen, die von außen ins Lebensmittel reingebracht werden. Da gehören zum Beispiel Pestizide dazu. Und da gibt es noch eine vierte Gruppe, das wären Substanzen, die beim Erhitzen von Lebensmitteln entstehen und eine gewisse toxikologische Relevanz haben können. Solche Verbindungen bezeichnen wir dann als Prozesskontaminanten.
Mein Lieblingslebensmittel ist die Kartoffel und die grünen Stellen, oder wenn sie gekeimt sind, das soll ja giftig sein. Habe ich mich vergiftet, weil ich habe die schon mal gegessen.
Also eigentlich ein perfektes Beispiel, Jule, für die Gruppe 1, also für die natürlichen Gifte und zeigt für mich auch immer, dass die Natur eigentlich die potentesten Gifte tatsächlich bestellt. Hier geht es um eine Verbindung, die heißt Solanin. Das ist ein Glykoalkaloid, was in Pflanzen der sogenannten Nachtschattengewächse vorkommt. Dazu gehört die Kartoffel, aber auch die Tomate. Und das entsteht tatsächlich vor allen Dingen in den grünen Pflanzen, in den grünen Kartoffeln, in den Tomaten, ganz besonders eben bei den Sprossen beim Auskeimen. Das wirkt als Fraßgift, soll also die Pflanze schützen vor Schädlingen, in dem auch vor dem Menschen, wenn man so will. Und das kann dann, dieses Solanin, beim Menschen in höheren Mengen ziemlich toxisch wirken. Es hemmt nämlich bestimmte Enzyme in der Zellmembran, was dann die Magen-Darm-Schleimhaut schädigen kann, unter bestimmten hohen Konzentrationen auch Nervenzellen blockieren kann und tatsächlich sogar zum Tod führen kann. Da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer solcher natürlicher Gifte, zum Beispiel in Bohnen, in Erbsen. Da gibt es dann Lektine beispielsweise, Protease-Inhibitoren. Alle die Substanzen können, wenn man jetzt zum Beispiel rohe Sojabohnen isst oder ungekochte Erbsen, was natürlich keiner macht, aber man sieht, dass in diesen Substanzen dann in diesen Lebensmitteln Substanzen drin sind, die zu Verdauungsproblemen führen können und eben durchaus eine gewisse toxikologische Relevanz haben.
Okay, was muss ich beachten, damit ich weiter Kartoffeln essen kann? Weil das macht ja jetzt schon ein bisschen Angst.
Mach dir keine Sorgen, Jule. Beim Solanin ist es so, dass der Gehalt in Kartoffeln normalerweise unter 100 Milligramm pro Kilogramm ist. Das ist harmlos, auch wenn man zum Beispiel jetzt Bratkartoffeln machen würde. Und zudem geht das Solanin beim Kochen ins Kochwasser über. Und damit ist der Gehalt in den gekochten Kartoffeln oder im Kartoffelbrei oder so noch mehr niedriger. Beachten sollte man aber, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass die Gehalte an Solanin vor allem beim Auskeimen ziemlich ansteigen und bei beschädigten Kartoffeln, wenn die also angeditscht sind oder sowas, dann kann der Gehalt an Solanin ziemlich hoch werden. Und aus dem Grund sollte man eben Keime großzügig entfernen, wenn sie ausgekeimt sind, die Kartoffeln. Und wenn sie ganz stark ausgekeimt sind oder angeschlagen sind, dann würde ich die Kartoffeln einfach aussortieren und dann ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite. Und um vielleicht nochmal auf Bohnen und Erbsen zurückzukommen, die vorhin genannten Giftstoffe, die werden durchs Erhitzen ebenfalls zerstört, sodass man also unbesorgt seinen Bohneneintopf essen kann oder seine Sojamilch trinken kann.
Ja, kommen wir vielleicht mal zur zweiten Gruppe an potenziell toxischen Verbindungen, also die Bakterien und Schimmelpilze produzieren. Das kann uns ja dann überall, also auch vor allem zu Hause begegnen, oder?
Es ist tatsächlich so, fangen wir mit den Schimmelpilzen an. Da können einige sogenannte Mykotoxine bilden. Das passiert zum Beispiel in verschimmeltem Getreide. Da können dann Verbindungen entstehen, die heißen Cearalenon oder Aflatoxine, und die können dann unter Umständen auch ins Brot oder ins Bier gelangen. Es gibt Schimmelpilze auf Äpfeln, die können eine Verbindung bilden, die heißt Patulin. Das könnte dann zum Beispiel in den Apfelsaft gelangen. Ja, und bei chronischer Aufnahme hoher Mengen dieser Verbindungen, da können die tatsächlich krebserregend sein. Jetzt ist es aber so, dass diese Schimmelpilzgifte sehr streng kontrolliert werden. Es gibt Grenzwerte, die entsprechenden Produkte werden auch regelmäßig in der Landesuntersuchungsanstalt beurteilt, sodass also tatsächlich das damit verbundene Risiko, in Deutschland zumindest, es gibt Länder, da ist es nicht so, in Deutschland zumindest ist das Risiko sehr, sehr, sehr gering. Ein echtes Problem für die öffentliche Gesundheitsvorsorge sind aber jetzt durch bakterielle Verunreinigungen von Lebensmitteln, also durch mangelhafte Hygiene, entstandene Giftstoffe, und das ist natürlich schwer zu kontrollieren. Ja, man kann ja zu Hause nicht die Lebensüberwachung irgendwie die Küche beurteilen lassen. Und da gibt es tatsächlich bestimmte Bakterien, die sogenannte biogene Amine produzieren. Das ist vor allem ein Problem bei lange gelagerten Fischen, Thunfisch zum Beispiel oder so. Solche biogene Amine, die können jetzt ab einer bestimmten Konzentration zu Kopfschmerzen, zu Übelkeit und sowas, eher harmlosen Symptomen führen, aber unter Umständen bei besonders empfindlichen Menschen oder bei großen Aufnahmemengen gibt es da sogar tatsächlich auch immer wieder mal Todesfälle. Und Ähnliches gilt natürlich ganz vor allem für bakterielle Belastungen, also für Bakterien, die sich vor allem jetzt zum Beispiel im Sommer leicht vermehren können und dann ein, zwei Tage später zu diesen typischen Lebensmittelvergiftungen führen, also Durchfall, Erbrechen und so weiter. Das hat natürlich jeder schon mal irgendwann irgendwie in der einen oder anderen Form erlebt, aber das ist tatsächlich das größte Lebensmittelrisiko.
Da kennt man ja die Salmonellen. Gibt es da noch andere?
Ja, da gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene. Die heißen dann Campylobacter, Escherichia coli, Clostridium und so weiter. Das braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht ins Detail diskutieren, denn die Symptome, die sind oft ziemlich ähnlich. Also Durchfall, Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit und so. Und oft kann man gar nicht so ganz genau sagen, welche Erreger jetzt tatsächlich verantwortlich waren. Riskant ist halt vor allen Dingen rohes Geflügel, rohe Eier. Da werden zwar die Bakterien normalerweise beim Kochen oder beim Braten abgetötet, sodass sie an dem fertigen Lebensmittel gar kein Problem mehr darstellen. Allerdings können die, wenn man jetzt zum Beispiel rohe Hähnchen auftaut oder so, können dann die Bakterien in den Salat zum Beispiel gelangen und sich dann dort, wenn der jetzt ein paar Stunden im Warmen bei der Grillfeier rumsteht, können die sich ziemlich vermehren und dann eben ein nicht unerhebliches Risiko darstellen. Also problematisch sind halt auch immer dann dazu roh verzehrte Lebensmittel, Rohmilch, wie wir gerade schon mal gesagt haben, rohes Hackfleisch, nicht ausreichend durcherhitzte Produkte oder so, oder Lebensmittel, die relativ lange warm gehalten werden, zum Beispiel bei Buffets oder irgendwie sowas, wenn da die Temperatur zu niedrig ist, bei Suppen oder so, dann kann es ebenfalls sein, dass bestimmte Bakterien sich vermehren und dann hinterher zu entsprechenden Problemen führen. Interessant in diesem Zusammenhang sind dann auch Zahlen, die monatlich oder in den Jahresberichten der Landesuntersuchungsämter veröffentlicht werden. Die LUA Sachsen zum Beispiel, die analysiert pro Jahr rund 20.000 Lebensmittel hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz. Und davon werden dann nur 0,2%, das sind vielleicht so 40, 50 Proben pro Jahr, von diesen 20.000 als wirklich gesundheitsschädlich beanstandet. Und ausnahmslos alle davon wegen pathogener Bakterien. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Fall, Jahr für Jahr, keinen einzigen Fall von Gesundheitsschädlichkeit aufgrund des Überschreitens irgendwelcher chemischer Grenzwerte oder aufgrund des Vorhandenseins irgendwelcher chemischer Rückstände oder sowas. Zum einen eben die gesundheitliche Relevanz einer mangelhaften Hygiene unterstreicht und eben zeigt, dass das Risiko einer bakteriellen Belastung viel, viel höher ist als das Überschreiten von irgendwelchen Höchstmengen bei Pestiziden.
Das heißt also, Pestizide, Aromen und Zusatzstoffe sind völlig harmlos.
Ich würde mal so sagen, bei Zusatzstoffen, Aromastoffen und anderen erlaubten Zusätzen, auch das hat man ja schon mal hier thematisiert, da ist die regelmäßige Prüfung so streng, dass tatsächlich alles, was zugelassen ist, aus wissenschaftlicher Sicht auch sicher ist. Dafür stehen die entsprechenden Zulassungsbehörden, dafür steht die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, das BfR und letztlich auch unser Lebensmittelgesetz. Entsprechendes gilt natürlich dann auch für Pestizide und andere Rückstände. Die Grenzwerte sind so streng, dass das gesundheitliche Risiko selbst bei deutlicher Überschreitung extrem gering ist, ich würde sogar sagen vernachlässigbar. Und dann funktioniert auch die Lebensüberwachung so gut, dass etwaige Überschreitungen schnell erkannt werden. Wie gesagt, es gibt für Deutschland keinen verbürgten Fall einer Erkrankung aufgrund irgendeiner Höchstmengenüberschränkung. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ich möchte jetzt hier keine Diskussion über Sinn oder Unsinn der Anwendung von vom Pflanzenbehandlungsmittel beginnen, da gibt es durchaus, auch aus wissenschaftlicher Sicht, sehr kritische Aspekte, die man diskutieren kann, zur Zulassung bestimmter Pestizide, Stichwort Glyphosat, was wir in der letzten Folge auch thematisiert haben, den möglichen Umweltauswirkungen einer Anwendung von Pestiziden, Stichwort Insektensterben. All diese Aspekte sind super wichtig und müssen entsprechend diskutiert werden. Aber bezüglich der Lebensmittelsicherheit ist die toxikologische Relevanz von Pestiziden eigentlich das geringste Problem. Ein bisschen problematischer ist da vielleicht die Kontrolle von diesen Prozesskontaminanten, das ist die letzte Gruppe noch an Komponenten, die entstehen oder die in Lebensmitteln als potenzielle Gifte vorhanden sind, also die Substanzen, die beim Erhitzen entstehen.
Ja, die Grillsaison hat ja für viele schon geöffnet, für viele wird sie noch eröffnen und da kommt ja auch wieder ganz viel verkohltes Fleisch auf den Teller.
Ja, das ist auch schon lange bekannt, dass beim Grillen, also bei einer starken thermischen Belastung, vor allem vom Fleisch, sogenannte heterozyklische aromatische Amine entstehen. HAAs, kürze ich das jetzt mal ab. Und die sind erwiesenermaßen krebserregend. Die sind vor allen Dingen im Rauch und beim Verbrennen, da entstehen die dann in relativ hohen Konzentrationen, übrigens nicht nur im Fleisch, sondern auch im Grillkäse. Das ist natürlich schwer kontrollierbar, weil natürlich vor allen Dingen daheim gegrillt wird. Ja, und entsprechend, das gilt für Acrylamid, auch eine Verbindung, von der die oder ein oder andere schon mal gehört hat. Das sind Substanzen, die jetzt in kohlenhydratreichen Lebensmitteln entstehen. Die entstehen aus der Aminosäure Asparagin und Zuckern. Das kennt man zum Beispiel aus Knäckebrot, aus Chips, aus Pommes und so. Das ist eine Verbindung, die seit Jahren oder ich möchte fast sagen seit Jahrzehnten als potenziell krebserregend für den Menschen diskutiert wird, obwohl es dafür, auch das möchte ich mal betonen, bislang keine belastbaren Belege gibt. Ich mache mal eine Klammer auf. Zum Thema Acrylamid, da müssen wir unbedingt mal eine eigene Folge machen, Klammer zu. So, aber nichtsdestotrotz sollte man versuchen, dass man die Gehalte dieser verarbeitungsinduzierten Verbindungen natürlich so gering wie möglich hält. Das Problem ist aber halt jetzt auch wieder, dass die beim Zubereiten von Lebensmitteln entstehen. Also vor allem daheim, beim Braten, beim Grillen. Und das ist halt, wie gesagt, schwer vom Gesetzgeber zu kontrollieren.
Also dann nur nach Nudeln und Kartoffelsalat und das grillen lassen?
Nee, das muss man natürlich nicht, wenn man das möchte. Man kann natürlich ein paar Aspekte berücksichtigen, um die Bildung potenzieller Schadstoffe, eben dieser HAAs, so gering wie möglich zu halten. Idealerweise grillt man eben, was immer man da möchte, nicht in der direkt offenen Flamme. Man liest manchmal, dass man die Temperatur nicht über 180 Grad machen soll, was aber natürlich schwer kontrollierbar ist. Wer nutzt da schon immer ein Thermometer? Was man zum Beispiel machen kann, ist marinieren mit Kräutern, mit Öl, vor allem mit Zitronensaft. Ja, ein niedriger pH-Wert, saure Bedingungen, die helfen auch, diese HAAs zu reduzieren. Man kann das Fleisch auch vorgaren, wenn man das möchte. Dann kann man sogar die Grillzeit verkürzen. Manche nutzen Alufolie oder Aluschalen, auch das kann hilfreich sein, um zu vermeiden, dass das Fett in den Grill tropft und zu brennen anfängt und dann eben dieser Rauch quasi das Fleisch umzieht sozusagen. Da muss man allerdings wieder darauf aufpassen, dass diese Alubleche oder Folien, dass man da keine sauren Lebensmittel reintut, denn eine Säure kann eben das Aluminium unter Umständen auflösen und ins Essen so übergehen lassen. Der einfachste Tipp ist aber, verkohlte Stellen einfach wegschneiden und dann hat man eigentlich schon den wichtigsten Schritt getan.
Lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal kurz auf das Thema der Risikobewertung im Sinne der Quellensuche eingehen. Also wo bekomme ich denn jetzt eine offizielle Risikobewertung und ja, wie wird die wo kommuniziert?
Also auf europäischer Ebene ist die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, für die wissenschaftliche Risikobewertung und auch die Beratung dann der Politik zuständig. Die EFSA liefert die wissenschaftliche Grundlage für die Festlegung von Grenzwerten und so weiter. In Deutschland führt das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, als Behörde eine eigenständige Risikobewertung durch. Und dieses BfR ist dann auch für die Risikokommunikation zuständig. Da findet man dann sowohl bei der EFSA, vor allen Dingen aber auch beim BfR, wirklich zahlreiche Stellungnahmen, wirklich zu allen möglichen potenziellen Lebensmittelrisiken und deren Bewertung. Und da würde ich immer als allererstes nachschauen. Das heißt, wenn man sich für irgendeinen potenziellen Giftstoff interessiert, dann würde ich immer bei Google einfach eintippen, Grillen und BfR, ja, oder E-Nummern und BfR, Acrylamid und BfR und dann kommt sofort wirklich eine umfangreiche Sammlung an Tipps, an Hinweisen für die sichere Grillparty, wenn man so will, oder für den aktuellen Stand zur Bewertung von Zusatzstoffen. Ich glaube, es gibt kein Lebensmittelrisiko, was vom BfR noch nicht in wirklich aller Ausführlichkeit bewertet wurde.
So, da wir gleich am Ende des Podcasts sind, würde ich vielleicht auch ganz gerne nochmal zur Ausgangsdiskussion und damit zum Thema gefühlte Risiken kommen. Was glaubst du denn, woher kommt denn jetzt dieses verschobene Risikoempfinden in unserer Gesellschaft und kann man das irgendwie noch bearbeiten, kann man dagegen steuern?
Ja, das ist natürlich wirklich eine super komplexe Gemengelage und das kann man jetzt nicht so ganz, ganz einfach in ein paar Sätzen beantworten. Wenn man es vielleicht zusammenfasst, dann ist die Ausgangssituation sicherlich die, dass wir unser Risiko oder sagen wir besser unsere Angst und unser Risikobewusstsein tatsächlich evolutionär geprägt haben. Ja, wir haben eine gewisse Risk Awareness, wenn ich das mal so sagen darf, die früher für unsere Vorfahren lebensnotwendig waren. Ja, die grundlegenden Lebensrisiken wie Hunger oder wilde Tiere oder so, die spielen aber heute eigentlich keine Rolle mehr. Und damit richten sich unsere Ängste, richtet sich unsere Risk Awareness auf andere Themen, auf vermeintlich harmlose Themen wie Chemikalien, Lebensmittel oder so. Gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass die naturwissenschaftliche Kompetenz in der Bevölkerung immer mehr verloren geht. Ja, wir haben quasi eine gesellschaftliche Akzeptanz des Nichtwissens im Fach Chemie. Das einzige Fach, wo man wirklich laut sagen kann, von Chemie habe ich keine Ahnung. Es gibt sonst kein anderes Fach. Und da können natürlich jetzt dann Medien, Influencer, und das muss man durchaus selbstkritisch feststellen, auch vermeintliche Fachkolleginnen, ja, ihr wisst, was ich von manchen Ernährungspodcasts halte, die können natürlich jetzt dann durch Skandalisierungen, durch falsche Warnungen und so weiter ziemlich darauf einwirken und dann dazu beitragen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft immer mehr verloren geht und man immer mehr nach einfachen Lösungen sucht. Jetzt können wir natürlich politische Forderungen stellen. Eine meiner Lieblingsforderungen ist immer mehr Lebensmittelchemie in den Chemieunterricht. Es muss aber letztlich darum gehen, ja, die Menschen etwas risikokompetenter zu machen, wenn ich so sagen darf. Und aus diesem Grunde muss ich natürlich aus meiner Sicht wirklich jeder Fachkollege, die Fachkollegin hinterfragen, was man denn selber tun kann. Wir brauchen im Bereich der Chemie, der Lebensmittelchemie mehr Wissenschaftskommunikation. Auch das ist wieder so ein Pauschalstatement. Aber nicht unbedingt nur in den großen, öffentlichkeitswirksamen und teuren Projekten. Wichtiger ist es aber aus meiner Sicht, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich einfach nicht zu schade sein sollten, um in Anführungszeichen mit dem Volk zu reden, also praktisch mit den Leuten, die ihre Wissenschaft finanzieren. Sich also bei einem Tag der offenen Tür zum Beispiel als Professor mal hinzustellen und in einfachen Worten das Fachgebiet erklären oder wenn Leute vom Radio, von der Zeitung anfragen, auch mal ein Interview zu geben. Und wir müssen auch offen und gegebenenfalls auch aggressiv gegen Formen der Wissenschaftsleugnung vorgehen. Und das müssen wir vor allen Dingen in unserem Fachgebiet der Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften machen. Wir müssen den Leuten einfach die Angst vor Lebensmitteln nehmen und die Freude am Essen zurückholen. Und das machen wir so ganz nebenbei ja, oder wir probieren es zumindest mit unserem Podcast.
Lieber Thomas, vielen Dank erstmal für deine Einschätzung. Ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen und ich möchte an dieser Stelle jetzt dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zum Thema zu stellen. Gut, Thomas, bist du bereit?
Absolut.
Dann starten wir direkt rein. Ja, was passiert denn, wenn eine angefangene Dosenhälfte nicht in andere Behälter umgefüllt wird? Ist das gefährlich?
Nö. Es kommt darauf an, wie lange man diese Dose dann im Kühlschrank lässt. Wenn man sie jetzt tatsächlich nur von über Nacht oder sowas im Kühlschrank stehen lässt, dann würde ich sagen, ist das Risiko minimal. Es kann natürlich passieren, dass die Dose dann unter Umständen, wenn sie an die Luft kommt, anfängt ja zu rosten, zu oxidieren, dass unter Umständen dann Säuren diese Dose anlösen und dann vielleicht irgendwelche Stoffe aus der Dose ins Lebensmittel übergehen. Aber diese Angst vor dem, ich habe jetzt die Dose auf und muss sie dann sofort umfüllen, die ist eigentlich unbegründet. Man sollte es natürlich tun, immer dann, wenn man den Inhalt für eine längere Zeit aufhebt. Aber sagen wir über Nacht oder so, würde ich mir da keinen Kopf machen.
Ja, dann haben wir hier noch eine Frage zu den HAAs. Genau, entstehen die schädlichen Stoffe, also diese HAAs, bei der Nutzung einer Heißluftfritteuse?
Genaue Zahlen kann ich da nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es da Untersuchungen gibt. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Ich kenne sie nur jetzt nicht. Aber rein aus grundlegender Überlegung ist es so, dass diese HAAs immer dann entstehen, wenn es tatsächlich zu aus chemischer Sicht Pyrolyseprozessen kommt, also wenn sehr, sehr starke Erhitzungsprozesse ablaufen, also zum Verkohlen kommt oder so. Und diese Heißluftfritteusen, die sind in der Regel deutlich besser kontrollierbar, was die Temperatursteuerung anbelangt, als zum Beispiel ein offenes Grillfeuer, sodass ich jetzt mal pauschal sagen würde, aber ich recherchiere das gerne nach, dass die Belastung mit HAAs in Heißluftfritteusen signifikant geringer ist, vor allen Dingen jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einem Grill.
Und dann haben wir noch eine letzte Frage und zwar, ihr habt über die Verantwortungsübernahme bei Fehlinformationen über Ernährung gesprochen. Ja, und was ist denn, Thomas, dein Lieblingsernährungsmythos?
Oh, mein Lieblingsernährungsmythos ist der Begriff gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung, Fragezeichen, gibt es überhaupt oder ist es vielleicht nur ein Mythos?
Gut, dann haben Sie erstmal vielen Dank für Ihre Teilnahme und ja, die interessierten Fragen und auch ein ja, großes Dankeschön wie immer an euch, liebe Juli, lieber Thomas. Es war für uns ein ja, eine komplett neue Erfahrung vor Publikum aufzunehmen, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemeistert. Unser heutiges Thema ist sicher noch nicht abschließend behandelt, denn die Frage nach dem Risiko im Essen stellt sich immer wieder neu und muss auch immer wieder neu bewertet werden, individuell, gesellschaftlich, politisch. Ja, und wenn Sie weiter diskutieren möchten oder Fragen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Foodfacts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ja, das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.
Jetzt könntest du Applaus einblenden.